Lebensbaumeisterin. Technologie.
Willkommen zur ersten Folge von Lebensbaumeisterin Technologie. Ein Podcast, den wir im Rahmen des Festivals zur Entwicklung der Zukunft, das wir von den digitalen Initiativen gemeinsam mit der Campus Fähre organisieren. Ich sitze da gemeinsam mit dem Christoph Benedikt, Geschäftsführer der digitalen Initiativen, der mit mir gemeinsam die Podcasts machen wird, und dem Markus Romberg, der Geschäftsführer des Wissenschaftsverbunds für Länderregion Bodensee ist. Das war jetzt der dritte Take, jetzt habe ich es richtig rausgekriegt, hoffentlich. Willkommen, Markus.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir werden heute, Markus ist ja auch bekannter Politikexperte, hat uns gerade im Vorgespräch erzählt, dass er es im Moment auch durchaus stressig hat mit den ganzen Wahlen, die im Moment passieren, und hat sich aber trotzdem Zeit genommen, um da mit uns gemeinsam über Politik zu sprechen und welcher Impact Technologie auf Politik hatte, aktuell hat und vielleicht auch haben wird. Ja, Markus, vielleicht als einleitende Frage. Technologie gibt es ja schon länger und wirkt auch sicher schon länger auf Politik. Wie hat sich das denn da vielleicht verändert? So kurzer Rückblick, Kommunikation. Welcher Impact hat Technologie auf Politik gehabt in der Vergangenheit?
Du sagst, Technologie wirkt schon länger auf Politik, und da hast du vollkommen recht damit, weil die erste technologische Entwicklung, die auf Politik gewirkt hat, war die Erfindung der Druckerpresse. Mit der Druckerpresse hat nicht nur Martin Luther seine Thesen drucken können, oder wurden seine Thesen gedruckt und dann an irgendwelche Kirchentüren in ganz Deutschland gehängt, sondern Politiker, Parteien, Mächtige, damals Fürsten, Könige, aber auch Oppositionelle, haben damals Pamphlete drucken lassen. Pamphlete hatte damals einen ganz positiven Begriff. Das waren einfach Plakate, würde man heute sagen, Wahlplakate, die so quasi auch aufgehängt worden sind und wo so quasi dort damals insbesondere oppositionelle Ideen bekannter gemacht worden sind und so quasi auch eine gewisse Reichweite entwickelt haben. Also man sieht schon, Technologie hat schon vor Jahrhunderten Einfluss auf Politik gehabt. Und so ging das die letzten Jahrhunderte weiter mit der Entwicklung des Radios. Ist es das erste Mal gelungen, über weite oder als Politik breite Massen zu erreichen. Zeigt sich auch, dass das nicht nur positive Aspekte hat, sondern auch negative Aspekte. Wir kennen alle den Volksempfänger, also wir kennen, ne? Wir haben alle schon mal vom Volksempfänger gehört und diese Kisten wahrscheinlich auch in Museen gesehen oder auch von unseren Großeltern, Urgroßeltern davon gehört, wie man so quasi mit technologischen Entwicklungen auch, ich sag mal, Massenkommunikation machen kann, breite Massen erreichen kann und auch breite Massen indoktrinieren kann. Und dann ging es weiter mit der Entwicklung des Fernsehens und dort schon auch die ersten Perspektiven darauf, wie Fernsehen Einfluss auf Wahlentscheidungen hat. Wir können uns alle erinnern, ja, wir nicht, aber wir haben, ich im Studium und ganz viele Menschen wahrscheinlich, immer in der Vorbereitung auf irgendwelche Wahlduelle, die wir uns jetzt im Fernsehen anschauen, kennen wir diesen Moment, als ein schwitzender, kranker Richard Nixon gegen einen jungen, aufstrebenden, super fashion, attraktiven John F. Kennedy in einem Wahlstudio saß und eine Präsidentschaftswahldebatte in den USA geführt hat und alle danach gesagt haben, das war der Moment, als Richard Nixon das Duell gegen John F. Kennedy verloren hat. Das war jetzt auch in den 60er, 70er Jahren. Und jetzt wissen wir, dass seit den 60er, 70er Jahren schon einige Jahrzehnte auch wieder ins Land gezogen sind. Und wir stehen jetzt vor einer, also jetzt könnte man natürlich nochmal über diese unterschiedlichen, über die unterschiedlichen Jahre sprechen, aber man kann so quasi schon sagen, dass mit der mit der Entwicklung des Internets natürlich dann auch bestimmte Wahlen, Wahlkämpfe sich unterschiedlich ausgewirkt haben. Als Beispiel wird natürlich immer, man schaut dann sehr viel in die USA, der erste Wahlkampf von Barack Obama genommen, der Change-Wahlkampf, der ganz stark Internet getrieben war und gleichzeitig aber nicht nur Internet getrieben war auf der Vorderbühne, sondern auch Daten getrieben war auf der Hinterbühne. Also man damals sehr, sehr gut und wirklich das erste Mal hochprofessionell analysiert hat, welche Wählergruppen kann ich wie erreichen, mit welchen Botschaften kann ich bestimmte Wählergruppen erreichen, das auch wirklich nochmal zielgruppenspezifischer aufzubereiten. Und das hat natürlich dann auch nach Europa rüber geschwappt, so wie das, glaube ich, aber da seid ihr die Experten, wie das bei Technologie oftmals ist, dass Technologien auf anderen Kontinenten entwickelt werden und Europa oftmals so quasi diese Technologien adaptiert, ein paar Jahre später. Das war so quasi die nächste Entwicklung. Und wir stehen jetzt an einem Punkt, wo wir so quasi merken, wenn man beispielsweise nach Deutschland schaut, aber auch nach Österreich schaut und jetzt vor allem auch auf Wahlkämpfe schaut, beziehungsweise darauf schaut, wie Parteien ihre potenziellen Wähler und ihre Anhänger erreichen, dass wir es in einigen Fällen mit sehr professionellen, hochprofessionellen Filterbubbles zu tun haben. Jetzt können wir wahrscheinlich nachher nochmal mit euch über das Thema Filterbubbles sprechen. Aber es sind insbesondere rechtspopulistische Parteien, wenn man nach Deutschland schaut, die AfD, wenn man nach Österreich schaut, die FPÖ es geschafft haben, mit digitalen Technologien ganze Medienwelten aufzubauen und mit dem Ziel, dass ein AfD-Wähler, eine FPÖ-Wählerin, man muss ja seit dieser Nationalratswahl kann man auch von der FPÖ-Wählerin sprechen, weil die FPÖ ja sowohl bei Männern als auch bei Frauen die stärkste Partei geworden ist, es mit diesen Medienwelten schaffen oder das Ziel haben, Menschen in ihren Medienwelten in Anführungszeichen gefangen zu halten. So quasi versuchen, mit ihrer Kommunikation oder mit den Wählern direkt zu kommunizieren und dafür sorgen wollen, dass man so quasi alles, was links und rechts des Weges ist, gar nicht mehr mitkriegt, sondern ausblendet. Mhm.
Ja, danke für die spannende Zeitreise in Kurzfassung. Ich stelle mir das so vor, dass zu Beginn der Demokratie, dass man vielleicht irgendwo hat man gesagt, okay, du bist jetzt, ich glaube, da kommt ja noch dieses amerikanische System der Wahlmänner her. Das ist jemand, das ist eine Person, der wir vertrauen, die reitet da jetzt auf einem Pferd irgendwo hin und wählt dann für uns. Und man hat so quasi dieses indirekte politische, demokratische System gehabt. Dann mit der Druckerpresse kommt man quasi in die Masse kommunizieren. Das hat sich dann mit Radio, Fernsehen und so weiter verstärkt. Und dann mit dem Internet ist es jetzt auch dann bidirektionaler geworden, wo auch quasi der Wähler, die Wählerin selber zum Autor, zur Autorin wird und auch aktiv mit eigener Stimme, also nicht nur in der Wahlkabine, sondern auch darüber hinaus, über Facebook-Kommentare, über TikTok-Videos und so weiter, auch aktiv an der Wahl, am politischen System teilnehmen kann. Was macht es mit den Menschen? Also wie stehen die Menschen da zur Politik über diese Interaktionen, die durch Technologie möglich werden?
Das ist eine super spannende Frage. Du hast natürlich, so quasi Kommunikationswissenschaft, Einführungsseminar, Einführung von Massenkommunikation, ein Sender, ganz viele Empfänger und du hast keine Rückkopplung vom Empfänger oder von den vielen Empfängern an den Sender. Die einzige Möglichkeit, die du früher hattest, war halt das TV-Programm zu wechseln oder auszuschalten. Das war so quasi die Antwort darauf, wenn Programm nicht gefällt oder wenn die Aussage von Politiker XY nicht gefällt. Ich schalte halt aus, ich gehe weg oder ich schalte um. Und mit den sogenannten sozialen Medien hast du natürlich diese Wechselwirkung viel stärker. Du hast einerseits die Kommunikation zwischen Politikern, zwischen Parteien und den Wählern. Ich würde da gerne noch einen Punkt dazu einführen. Der klassische, traditionelle Medien ausschaltet. Ja? Also du hast redaktionelle Medien wie, keine Ahnung, in Österreich öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder bestimmte Tageszeitungen oder News-Outlets, die so quasi politische Positionen zusammenfassen, politische Positionen kommentieren oder sonstiges, sondern das geht direkt von der Partei zum Wähler, um so quasi diesen Weg zu beschreiben. Ja, das ist ja auch das Ziel beispielsweise von rechtspopulistischen Parteien, dass ich niemand mehr zwischengeschaltet brauche, der so quasi aus meiner Nachricht oder aus meiner Erzählung, die ich schaffen will, was ganz anderes macht. Also ich habe es stärker unter Kontrolle. Das ist natürlich super für Politik, ja, wenn ich sowas unter Kontrolle habe. Das andere ist natürlich, dass ich dann auch im direkten Kontakt mit meinen Wählern, aber auch mit Leuten, die mich nicht so gern mögen, bin. Und dass ich dadurch natürlich einerseits Stimmungen verstärken kann. Ja? Also natürlich, wenn ich es schaffe, gute Nachrichten als Partei oder als Politiker zu setzen, die von meiner Wählerschaft gemocht wird, dann wird die teilen, wird sie so quasi nochmal vielleicht in die eigenen Worte verfassen und sie an ihre Netzwerke weitertragen. Und dann hast du so quasi die Möglichkeit, dass du so einen Netzwerkeffekt hast oder einen Schneeballeffekt. Das verstärkt sich. Ja? Jetzt wissen wir aber, und das wisst ihr noch viel besser als ich, dass diese Netzwerke, die persönlichen Netzwerke, die jemand hat, natürlich auch abgeschnittene Netzwerke sind. Die sind oftmals aus einer politischen Perspektive sind die ideologisch abgeschlossen. Ja? Es gibt da aktuelle Studie, die in der Schweiz von einer Stiftung gemacht worden ist, wo man sich einfach mal die Frage gestellt hat, wie schaut eigentlich der Freundeskreis, der Freundinnenkreis von Menschen aus? Ja? Und gibt es im Freundeskreis unterschiedliche politische Positionen? Also in der Schweiz beispielsweise gibt es Freundeskreise von SVP, also der Rechtspopulisten, Anhängern, in denen aber auch Grüne, Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen und andere dabei sind. Und auch dort festgestellt worden ist, dass diese Freundeskreise eigentlich auch ideologisch abgeschlossen sind. Ja? Also kaum ein SVP-Freundeskreis hat irgendwie Grüne dabei. Ja? Und wenn du es jetzt auf Österreich umlegst, dann kannst du natürlich sagen, es gibt Freundeskreise, wo halt dann, was weiß ich, ideologisch näher stehende zusammen sind, also eine SPÖ und Grüne, ja, da gibt es ideologische Überschreitungen oder andere. Also das heißt, du kommst da auch irgendwie an die Grenze und kommst nicht weiter. Ja. Das andere, und das ist jetzt nochmal zurück auf deine Frage, das andere ist natürlich, dass du als Politik, ich schaue jetzt einfach mal aus der Perspektive der Politik, weil ansonsten verwirrt es mich, ja, dass du als Politik natürlich durch diese direkte Kommunikation und die Möglichkeit auch der potenziellen Anhänger oder der Anhänger zur Rückkommunikation sehr schnell ein Gefühl dafür entwickeln kannst, welche Themen, welche Botschaften funktionieren eigentlich. Ja? Mit welchen Botschaften schaffe ich es, wie man so schön sagt, Engagement zu organisieren. Ja? Was klickt gut, was teilt sich gut, was wird kommentiert und weitergegeben. Ja? Und das merke ich in Sekunden. Ja? Das merke ich so quasi, wenn ich ein Video, ein TikTok-Video oder auf YouTube was mache, wie klickt das? Und wenn ich merke, dass die Botschaft nicht ganz so gut ankommt, dann kann ich super schnell dagegen steuern und es mit einer anderen Botschaft versuchen. Und früher war das halt einfach so, man hat halt so quasi seinen Plan gehabt und den hat man halt durchgezogen im Wahlkampf. Mittlerweile merkst du es aber auch in Wahlkämpfen, dass oftmals unterschiedliche Themensetzungen gemacht werden, je nachdem, was, was geklickt wird und was passiert. Und dass du aber auch, das beispielsweise jetzt im FPÖ-Wahlkampf gemerkt, dass du natürlich, dass beispielsweise so die klassische, traditionelle, jetzt komme ich wieder auf die Wahlplakate, auf die Pamphlete von früher, dass beispielsweise die FPÖ bei diesen Wahlplakaten, wo du allgemeine Bevölkerung adressierst, ganz anders kommuniziert als auf 1TV oder auf den YouTube-Kanälen oder mit den TikTok-Videos etc. Ja, ganz anders, ja. Viel schärfer in den sozialen Medien, wenn man das so sagen kann, und sehr angepasst und eher so in einem Wohlfühlmodus mit der allgemeinen Bevölkerung kommunizieren. Ja, du würdest gar nicht denken, wenn du das miteinander vergleichst, dass es die gleiche Partei ist. Ja. Mhm. Und so machen das, Beispiel FPÖ genommen, so machen das natürlich andere auch.
Mhm. Ich würde da gerne auch nochmal einhaken. Hallo auch noch von meiner Seite. Also wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen, eben dass die Welt ja ziemlich global vernetzt ist über das Internet und vor allem auch über Social Media. Und jetzt ist wir haben auch vorher schon die Beispiele gehört von dir genannt aus Amerika und so weiter. Also das Bewusstsein, das jemand hat, der Politikerinnen wählt, ist irgendwie global. Also man bekommt auch mit über die News oder was passiert überall. Und natürlich wird man da wahrscheinlich davon beeinflusst, jeder Wähler, jede Wählerin, was passiert gerade so im Kriegsgeschehen, was passiert auf der ganzen Welt und so weiter. Und ich glaube, das beeinflusst auch sehr stark. Und jetzt sind die Denkmuster oder die Gefühlswelten der Wählerinnen global geprägt. Und man wählt aber dennoch lokal, also sehr oder regional, je nachdem, wie man sieht. Und ist so irgendwie auch in einer Bubble, die über die Grenzen hinaus vernetzt ist, über die Landesgrenzen, und gleichzeitig wählt man aber eben innerhalb von Grenzen. Das wäre irgendwie noch, würde ich interessant finden, wenn du da so diese Komplexität der Themen aufgreifst und so diese einfachen Botschaften, die gesendet werden. Was gut funktioniert in der Politik, sind einfache Lösungen für komplexe Themen. Aber dass es nicht so einfach ist, das wissen wir irgendwie alle.
Es ist super, super spannende und total knifflige Frage. Ich versuche.
Das haben wir uns vorgenommen, zum knifflige Fragen stellen.
Ich versuche es an einem Beispiel. Wir haben im Frühling Europawahlen oder Wahlen zum EU-Parlament. Und jetzt wissen wir das, 27 Mitglieder, dass wir so quasi immer davon sprechen, es gibt eine Wahl zum EU-Parlament, das waren jetzt Anführungszeichen, falls man es nicht sieht, eine Wahl zum EU-Parlament, aber schlussendlich haben wir 27 nationale Wahlen, wo es darum geht, dass jedes Land bestimmte Vertreter, Vertreterinnen wählt, die dann ins EU-Parlament entsendet werden. Und das ist ja genauso, wie du sagst, ist ja total kontraintuitiv. Ja? Also vollkommen verrückt. Was bedeutet das? Das bedeutet nämlich, dass ich bei diesen 27 Wahlen natürlich 27 unterschiedliche Themenlagen habe beispielsweise. Ja, und wir können uns alle erinnern, und ich wäre jetzt total überrascht, wenn ihr zwei mir irgendwelche europäischen Themen des EU-Wahlkampfs in Österreich nennen könntet, die wirklich diskutiert worden sind. Also mir fällt kaum was ein, ja, außer EU-Bashing. Doch, eins fällt mir ein. So quasi die Bürokraten und Bürokratinnen in Brüssel. Ja, die sind schuld am Reformstau. Ja.
Renaturierung.
Und Renaturierung, aber nur die Auswirkungen von Österreich auf das Thema Renaturierung. Ja. Aber also ist komplett kontraintuitiv. Und normalerweise, wenn man dem folgt, was du sagst, und ich bin da ganz bei dir, dann müsste man ja eigentlich bei einer EU-Wahl nicht über die kleinen, also kleinen in Anführungszeichen, österreichischen Themen oder die Vorarlberger Themen diskutieren, sondern darüber diskutieren, was Europa ausmacht, wie die Zukunft von Europa sich gestalten kann. Auch gerne darüber diskutieren, ob wir mehr Europa oder weniger Europa wollen. Das ist ja okay, in einem Wahlkampf kannst du ja unterschiedliche Positionen haben. Du kannst natürlich sagen, wir wollen weniger Europa. Meine Güte, ja, ist nicht meine Position, aber du kannst die vollkommen legitim reinbringen. Aber das, was wir haben, sind komplett abgegrenzte Wahlkämpfe gewesen. Und das auf 27, also nicht nur in Österreich, sondern in allen 27 Ländern. Wusstet ihr, dass es Diskussionen der europäischen Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen der Parteienfamilie, europäischen Parteienfamilien zur Europawahl gab?
Aber die Sichtbarkeit davon war sehr reduziert.
Ja. Ich habe das zufällig irgendwann mal unter der Woche nachmittags 14 Uhr oder 15 Uhr auf einem dritten Kanal vom Deutschlandfunk digital gehört. Ja. Wo man so quasi, und von diesen, ich weiß nicht, ob es 5 oder 6 oder 7 Spitzenkandidaten, Spitzenkandidatinnen war, habe ich halt, ich würde es von mir sagen, ich bin politisch jetzt nicht uninteressiert, habe ich 5 nicht gekannt. Ja. Und das ist, glaube ich, das, wo wir ein Problem haben. Also dass wir natürlich global vernetzt sind, ja? Und wenn wir alle in unsere Freundeslisten in den diversen Social Media Accounts anschauen, dann sind die super international. Ja? Vielleicht auch nur bei uns drei, weil wir auch ein spezifischer nicht repräsentativer Ausschnitt der Bevölkerung sind. Ja? Aber wir sind bei Wahlen und Wahlkämpfen sind wir oftmals einfach auf den Nationalstaat zurückgeworfen oder auf das Bundesland, ja, wenn es halt ein Landtagswahlkampf ist, oder auf die Gemeinde, wenn es ein kommunaler Wahlkampf ist. Es ist ja, um nochmal ein anderes Beispiel zu bringen, das vielleicht ein bisschen näher und aktueller ist, wenn ich mir die Themenlage oder die Themenlagen des Nationalratswahlkampfs anschaue und die Themenlagen des Landtagswahlkampfs, der 2 Wochen später ist, anschaue, dann sind sie auch unterschiedlich. Also es gibt natürlich Themen, die sich immer wieder spiegeln, aber es gibt unterschiedliche Themensetzungen. Das heißt, andererseits, und das wäre so quasi die positivere Nachricht, ist jene, dass Wähler und Wählerinnen schon relativ genau wissen, was oder über welches Einzugsgebiet gerade bei einer Wahl, mir fällt kein besserer Begriff ein, ja, aber ihr wisst, was ich meine mit Einzugsgebiet, über welches Einzugsgebiet gerade entschieden wird. Ja. Dass Wähler und Wählerinnen oftmals nicht wissen, in welchem Kompetenzbereich liegt jetzt eigentlich ein Thema. Ja. Das ist auch klar. Ja. In welchem Kompetenzbereich liegt Bildung? Ist das eher ein nationales Thema? Ist das ein Landesthema? Oder ist es ein kommunales Thema? Ja. Aber da wären wir dann in der Föderalismusdebatte in Österreich. Und die ist, glaube ich, nicht so interessant für Technologiefragen.
Hast du da direkte Nachfrage?
Ja, okay. Nur eine kurze Nachfrage oder hast du einen Blick in Richtung Zukunft? Weil irgendwie scheint mir jetzt das System, so wie es im Moment funktioniert, das Politische, etwas veraltet zu sein. Was bräuchte es denn so, wenn wir da einen kurzen Ausflug Richtung Zukunft machen, dass das irgendwie so zeitgemäßer
ist? Darf ich jetzt aber nicht nach einer kurzen
kurze Nachfrage. Und darf ich eine Nachfrage stellen?
Ja, klar.
Was findest du am politischen System veraltet?
Ich würde ihm sagen, dass das so, also mehr auf die Grenzen bezogen, gar nicht so, okay, der Prozess, ja, des Systems, wie es funktioniert, aber die Tragweite irgendwie. Weil ich habe das Gefühl, ich bin EU-Bürger, jetzt als Beispiel. Und wähle aber trotzdem immer noch so einen Nationalrat oder sende eben da die Stellvertreterinnen zum EU-Parlament. Da würde ich gerne, oder wäre für mich interessant, ob es da neue Möglichkeiten gibt.
Ich möchte die Frage noch erweitern, weil ich finde natürlich absolut das, was der Bene sagt, Grenzen für viele in der Realität veraltet, aber ich würde das noch weitertragen. Also wenn man sich jetzt sieht, die technologischen Trends, die über uns als Gesellschaft und somit auch über das politische System so im immer kürzer werdenden Zyklus drüber schwappen, und man halt so merkt, wie zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, eben wir haben vorher kurz besprochen, die AI-Regulierung, wo sich halt die Technologie selber überholt und die Politik dann trotzdem versucht, da über jahrelange Prozesse, was in manchen Bereichen auch sinnvoll und gut ist, aber halt eben bei solchen kurz getakteten Themen einfach nicht mehr nachkommt. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Systemproblem.
Okay, also ich darf es trotzdem teilen, weil es sind, glaube ich, zwei Fragen, die auf unterschiedlichen Ebenen spielen. Bei der ersten Frage von dir, Bene, zum Thema, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir diese Grenzen überwinden? Ja, du sagst EU-Bürger, ja, bist EU-Bürger. Da wäre meine, vielleicht ist ja sehr flapsig die Antwort, aber wäre meine Antwort darauf, wir haben vorher gerade darüber diskutiert, was eigentlich die Macht der Bürger und Bürgerinnen ist durch digitale Medien, durch direkte Kommunikation mit jenen, die wir wählen oder auch nicht wählen. Da würde ich sagen, wenn die Bevölkerung das will, dass über europäische Themen gesprochen wird, dann muss sie das artikulieren. Dann hat sie die Macht, das zu artikulieren und zu sagen, hey, sorry, wir verstehen uns als EU-Bürger, bitte sprecht mehr oder gebt uns mehr Angebote darüber, was EU-Themen sind. Ja? Gebt uns mehr Angebote darüber, wie wir uns in der EU, also wie wir so quasi in einem europäischen Kontext mehr Entscheidungen treffen können und besser informiert werden und auch darüber diskutieren können, was die Position von Österreich in der Europäischen Union ist. Ja? Und darüber diskutieren können, dass es nicht darum geht, einen österreichischen EU-Kommissar nach Brüssel zu entsenden, der dann die Interessen von Österreich vertritt, sondern dass der EU-Kommissar, die EU-Kommissarin jedes Landes nicht dazu da ist, die Interessen des Landes, aus dem er oder sie entsendet wird, zu vertreten, sondern Themen zu vertreten. Also sei es Sicherheits-, Integrations-, Asylthemen, sei es Regulierungsthemen, sei es Digitalisierungsthemen. Ja? Und das, ich finde es immer Wohlfall, der Politik dann auszurichten, zu sagen, ihr müsst das, also so quasi, warum diskutiert ihr nicht drüber? Ja? Und das wäre vielleicht vor 50, 60 Jahren, hätte man sagen können, ja gut, wir haben zu wenig weggeschalten, oder wir haben zu wenig ausgeschalten, ja? Dass ihr endlich checkt, dass wir über andere Themen sprechen müssen. Aber jetzt hätten wir als Bürger, Bürgerinnen, hätten wir die Möglichkeit, das zu tun. Das wäre so quasi die Antwort auf die erste Frage, vielleicht ein bisschen flapsig, sorry. Der Versuch einer Antwort auf die zweite Frage ist ja, unsere Demokratien sind aufgebaut auf bestimmte Grundpfeiler. Und einer dieser Grundpfeiler ist jener, dass wir zwar Entscheidungen mit Mehrheiten treffen oder dass wir für Entscheidungen Mehrheiten brauchen, dass wir aber, wenn diese Entscheidungen getroffen werden, ich sage jetzt im Idealfall, auch darauf schauen, was die anderen, also die Minderheiten, dazu sagen. Und versuchen, irgendwie Konsens, Kompromiss zu finden. Ja, und jetzt weiß ich schon, dass dieses Thema Kompromissfindung eines jener Themen ist, wo die Leute oder Bürger, Bürgerinnen oftmals sagen, ja, das dauert alles so lange. Die sind immer, und das betrifft ja nicht nur Technologie, ja, könnte quasi genau das Thema Asyl, Migration oder noch viel Ärger, aber darüber diskutiert ihr ja nochmal Bildungsthemen nehmen, ja, oder Föderalismus oder was auch immer für Themen nehmen. Das dauert viel zu lange und eigentlich wäre es mir als Bürger, Bürgerin lieber, es gibt schnelle Entscheidungen, es gibt eine Person oder Personenkreis, der macht das jetzt einfach mal. Ja? Das ist aber nicht mein Verständnis für Demokratie. Ja? Da sind wir so quasi wieder in der Massenkommunikation und da sind wir vielleicht sogar auch wieder beim Volksempfänger. Sorry, ja? Zynisch. Ja? Und diese Kompromissfindung, die braucht halt Zeit. Ja? Ist halt so. Ja? Wir kennen das alle in, keine Ahnung, in Freundeskreisen, auch in Familien, Kompromisse zu finden, das braucht halt Zeit. Ja? Ja? Wenn jemand da ist, der entscheidet, dann geht es halt schneller. Ja? Und gleichzeitig hast du vollkommen recht, also auch bei AI-Themen seid ihr natürlich die Experten. Ja? Meine Vermutung ist nur, dass diese AI-Regelung, übrigens auf europäischer Ebene, ja, nicht nationalstaatlich, ist auch vollkommen zu Recht, dass das auf europäischer Ebene ist. Wir müssen bei solchen Technologiethemen müssten wir viel stärker darauf achten, dass das dass das ein Transfer von Entscheidungskompetenzen auf EU-Ebene geht. Ja. Nebensatz. Jetzt wieder zurück. Entscheidung auf EU-Ebene, AI-Richtlinie. Und natürlich, wenn 27 Mitgliedstaaten, Parlament, Kommission und der Europäische Rat, also die Vertretung der 27 Regierungen, über eine AI-Richtlinie abstimmen, beziehungsweise eine AI-Richtlinie designen und definieren, wie die ausschauen soll, plus, das kommt ja auch noch dazu, Tausende von Lobbyisten aus Technologieunternehmen, die in Brüssel sitzen, die in den nationalen Regierungen oder nicht in den nationalen Regierungen sitzen, sondern in den Hauptstädten sitzen und so quasi auf nationaler Ebene genauso Lobbying betreiben, dann dauert das Zeit. Und ihr könnt mir wahrscheinlich noch viel besser sagen, dass diese Richtlinie, die jetzt 2024 beschlossen ist und glaube ich 2025 in Kraft tritt oder Ende 2024 in Kraft tritt, dass die auf dem Stand wahrscheinlich der Technologie von 2022 oder 2023 oder 2021 ist. Also so quasi schon, eigentlich schon ein Ablaufdatum hat. Und das ist halt das, was passiert. Also der Befund ist, da gebe ich dir komplett recht, der Befund ist, dass in technologischen Entwicklungen die Politik bei Regulierungsfragen hinterherhechelt. Ja. Und mir fällt jetzt auch kein Weg ein, wie man das verändern könnte oder wie man das besser machen könnte. Ja. Ich sehe nur einen anderen Punkt, wo die Politik hinterherhechelt und wo sie aber besser sein könnte, schneller sein könnte. Ja. Und das betrifft beispielsweise der Breitbandausbau, die technologische Infrastruktur, das Schaffen von technologischer Infrastruktur. Es betrifft ja nicht nur technologische, ja doch, ist auch technologische Infrastruktur. Und da könnte man sich schon überlegen, wie ich es schaffe, über Bürokratieabbau einfach Verfahren viel schneller zu machen. Ja? Also das sind einfach Sachen, wo ich nicht verstehe, dass die Politik hinterherhechelt. Bei solchen technologischen Entwicklungen wie AI-Richtlinie ist es einfach der Natur oder der Dynamik oder Nicht-Dynamik des politischen Prozesses geschuldet. Aber mir fällt gerade nichts Besseres ein als Demokratie.
Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, wo sicher spannend wird, wie sich das in Zukunft entwickelt wird, welche Antworten wir als Menschheit oder auch die Politik im Speziellen drauf haben wird. Ja, das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Du hast vorhin gesagt, du möchtest weil die Antwort dir da einfacher fällt, die Position oder der Blickwinkel von einem Politiker, einer Politikerin einnehmen. Ich möchte auch die nächste Frage in dem Kontext setzen. Wir haben jetzt über mehrere Dimensionen gesprochen. Also einerseits hast du quasi wo kommuniziert Politik, vom Plakat bis TikTok, haben wir aufgemacht mit den unterschiedlichen Bubbles, den unterschiedlichen Zielgruppen, wo auch unterschiedliche Signale, Nachrichten gesendet werden. Das ist mal so eine Dimension, die ich als Politiker heutzutage bespielen muss. Und wenn vielleicht mal eher Politiker in der Partei hat, die eine Gruppe bedienen, die Plakate verwenden, andere eher TikTok machen, aber trotzdem ist so das jetzt die Bandbreite. Dann habe ich eben so diese Regionalität versus global, wo ich Vorarlberg habe oder vielleicht sogar Gemeindewahlen und dann aber Österreichwahlen, EU ist ein großes Thema, aber trotzdem globale Entwicklungen wie die Wahlen in den USA, Ukraine-Krieg, Nahe Osten, das betrifft uns die Menschen, aber auch die Politik in der Lebensrealität. Das ist so die zweite Dimension, wo sich extreme Komplexität aufmacht. Und das dritte ist halt auch dann die Themenlage. Also großes Thema jetzt ja wieder im Wahlkampf war Pflege, was ja etwas sehr Ursprüngliches, sehr Erdiges, auf der Pavlovschen Bedürfnispyramide sehr weit unten angesiedelt das Thema ist. Und auf der anderen Seite haben wir AI-Regulierungen. Und jetzt sollte ich als Politiker, also wir haben im österreichischen Nationalrat 183 Abgeordnete, glaube ich, selbst wenn jeder eine spezifische Expertise für irgendwas hat, wo man also die Parteilandschaft hier komplett wegschneiden müsste, wie soll diese Gruppe an Leuten auf diesen allen Ebenen erfolgreich sein?
Verstehst du unter erfolgreich eingearbeitet sein, Expertise besitzen, um gute Entscheidungen zu treffen, oder?
Also ich würde das beim Matchen lassen, gute Entscheidungen treffen oder halt vielleicht einfach anders aus der anderen Perspektive gefragt, nicht überfordert sein. Ja. Für mich klingt das extrem überfordernd. Aber trotzdem sollte ich quasi fürs Land oder für die Gemeinde, für den Staat gute Politik machen.
Es ist extrem überfordernd. Also ladet einen Nationalratsabgeordneten, eine Nationalratsabgeordnete ein in den Podcast, die wird euch erzählen oder der wird euch erzählen, es gibt einen Ausschuss, in dem man drin sitzt oder zwei Ausschüsse, also so inhaltliche Ausschüsse, in der er oder sie drin sitzt und sich trotzdem in die Themenlage einarbeiten muss. Ja? Und dann trotzdem aber konfrontiert wird mit Regelungsbedarf, mit Entscheidungsbedarfen, wo sich Menschen aus diesem jeweiligen Feld seit Jahren tagtäglich in großen Teams damit beschäftigen. Und da kann man immer noch sagen, ja, das österreichische Parlament nicht so toll wie in Deutschland beispielsweise. Es gibt einen wissenschaftlichen Dienst, es gibt Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die Entscheidungsvorlagen vorbereiten, um zu guten Entscheidungen zu kommen. Da muss man sagen, da ist der wissenschaftliche Dienst, das Europäische Parlament noch viel, also wenn ich in Europa schaue, am besten aufgestellt. Weil da sitzen wirklich in der aufgeblähten EU-Verwaltung und dem Parlament wirklich Experten und Expertinnen, die sich mit Pflegethemen, mit AI-Themen, mit der gesamten Bandbreite tagtäglich beschäftigen. Aber die haben natürlich nicht so viele Ressourcen wie beispielsweise die Unternehmen, die bestimmte Interessen verfolgen. Das ist so, ja. Aber da sitzt, wenn man ganz ehrlich ist, sitzt dort am meisten Expertise. Ein Vorarlberger Landespolitiker würde natürlich jetzt sagen, na, da sitzt gar nicht Expertise, weil die sind ganz weit weg. Die Expertise und der Anführungszeichen Hausverstand, der sitzt dann im Landhaus in Bregenz oder der sitzt im Landhaus in Innsbruck oder sitzt sogar in den Gemeinden, weil da wissen wir ganz genau, was die Leute wollen. Da kennen wir die konkrete Situation und die ganz spezifische Situation. Geschenkt. Ja? Ist alles geschenkt. Die Leute wird man nie davon überzeugen, dass so quasi das wirklich die Expertise im EU-Parlament sitzt. Und gleichwohl kommen wir, also man müsste nur beispielsweise in die Schweiz schauen. Ja? Da ist es ja nochmal anders. Ja? Da lasse ich Bürger und Bürgerinnen direkt demokratisch über genauso komplexe Themen, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, in der Pflege oder auch bei es gibt keine AI-Abstimmung gerade dort, aber genauso über solche Themen abstimmen. Ja? Und weiß, also Schweizer würde mir jetzt den Hals umdrehen und ich weiß nicht, ob das dann gute Entscheidungen sind oder bessere Entscheidungen sind als die im österreichischen Parlament oder auf EU-Ebene fallen. Was ich glaube ist, oder was meine Einschätzung ist, ist, dass wir mehr Expertise für Entscheidungen brauchen, dass wir dort, das ist vorher gesagt, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen Lobbying, als Geschäftsführer von einem Wissenschaftsverbund, der Hochschulen vernetzt und darauf schaut, dass Forschende mit ihren Erkenntnissen, mit ihren Ergebnissen stärker in politische Prozesse eingebunden werden. Und da glaube ich, dass wir in Österreich noch nicht dort sind, wo wir eigentlich sein sollten. Ja, wir haben öffentlich finanzierte Forschungseinrichtungen, wir haben öffentlich finanzierte Universitäten, wir haben öffentlich finanzierte Fachhochschulen, wir haben öffentlich finanzierte pädagogische Hochschulen. Und dort gibt es Bereiche, in denen wir beispielsweise in Österreich richtig, richtig gut sind. Ja, wenn ich jetzt im Technologiebereich nach Linz zum Beispiel schaue oder an die TUs schaue, dann liegt da wahnsinnig viel Expertise, die wir als Bürger, Bürgerinnen finanzieren. Und das ist auch gut so. Warum nutzen wir das nicht für politisches Entscheiden? Warum nutzen wir das nicht? Ich verstehe es nicht. Ja?
Ich auch nicht.
Ja, natürlich hast du, aber ich glaube, ihr macht ja auch ein Digitalisierung und oder Technologie und Wissenschafts Podcast. Ich glaube, dass das, also kannst jetzt nicht den schwarzen Peter der Politik zuschieben. Natürlich gibt es in der Wissenschaft selber, gibt es Forschende, die sagen, meine Aufgabe ist es nicht, Politik zu beraten, sondern meine Aufgabe ist es, Wissenschaft zu machen. Geschenkt, okay, passt so. Ja. Aber gleichwohl kann ich mir auch von Wissenschaft erwarten, dass sie in bestimmten Bereichen, vor allem in solchen Bereichen, die so schnell sind, ja, die so komplex sind, wie du richtig sagst, der Politik beratend zur Seite steht. Nicht, dass die Wissenschaft die Entscheidung trifft, ne, sondern dass die Wissenschaft der Politik aufzeigt, was ist der Korridor an Möglichkeiten, der passieren kann. Und wo könnte es möglicherweise Regulierungsbedarf gehen? Und dieser Regulierungsbedarf könnte entweder so gestaltet sein oder könnte so gestaltet sein oder könnte so gestaltet sein. Drei unterschiedliche Varianten. Was ihr dann wollt, ist immer noch eine politisch-demokratische Entscheidung. Aber gleichzeitig, ich habe vorher gesagt, der Hausverstand, sind wir anscheinend immer noch ein Land, das viel stärker auf den Hausverstand als auf Wissenschaft setzt. Es gibt ein anderes Thema, das, wo wir das seit Jahrzehnten sehen. Ja. Man nennt es Klimawandel oder manche sagen auch Klimakatastrophe oder Klimakrise dazu. Da sehen wir auch, also so quasi, die Evidenzen sind da, ja. Die liegen auf dem Tisch. Ja. Es liegen auch die Korridore der Möglichkeiten oder das, was wir tun müssten, sollten, müssen, auf dem Tisch. Tun wir das wirklich? Und das ist quasi die vorherige Frage von dir gewesen, setzen wir als Bürger, Bürgerinnen die Politik unter Druck, dort Entscheidungen zu treffen? Wenig. Also wenn ich jetzt, wenn ich drauf schaue, was die wichtigen Themen der Menschen beispielsweise bei der Nationalratswahl waren, da ist der Klimawandel nicht unter den Top 3 Themen.
Ist auch wahrscheinlich wieder eine Bubble-Frage, oder?
Die Wissenschafts- und Hausverstandsfrage, Bubble-Frage. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum Politiker fast aller Farben den Hausverstand täglich 2-3 Mal nutzen. Also nicht ihren Hausverstand nutzen, sondern in der Kommunikation nach draußen nutzen. Der Hausverstand ist in Österreich von ich weiß nicht wie vielen demoskopischen Instituten getestet worden und die Österreicher und Österreicherinnen finden halt, dass ihr Hausverstand ein guter Hausverstand ist und dass der Hausverstand halt Wissenschaft schlägt, im Zweifel.
Hat dann vielleicht doch jahrelange Billa-Werbung gewirkt. Ja.
Thanks to Billa.
Ja. Ja, vielleicht so jetzt so Richtung zum Ende dieser Podcast-Folge. Wir haben noch einen Blick in die Zukunft werfen. Technologisch, also wir haben es eh schon teilweise angeschnitten, aber die Technologie wird sich weiterentwickeln. Und wir haben jetzt mit Cambridge Analytics ganz neue Möglichkeiten gesehen, wie man Wahlkampf betreiben kann, wo wahrscheinlich ein Großteil der Bevölkerung noch nicht verstanden hat, was da überhaupt passiert ist. Man hört von russischen Bot-Netzwerken in den sozialen Medien. Ich finde, ein schönes Beispiel ist nach wie vor diese Böhmermann-Geschichte, wo man bis heute nicht weiß, ob dieser griechische Minister der Merkel den Mittelfinger zeigt hat oder nicht. Und solche Themen werden auf uns zukommen mit AI. Deepfakes werden einfach zu erstellen sein. Da shiftet sich dann auch so die Frage für den Wähler, für die Wählerin, was ist denn jetzt Realität und was betrifft mich und was ist relevant für mich? Wie wird sich da Politik jetzt gerade aus dieser Sicht weiterentwickeln in den nächsten Jahren?
Schwierige Frage. Ich kann es mir jetzt einfach machen und sagen, das Thema Deepfakes ist ja nicht nur für die Politik relevant, sondern ist genauso auch für kommerzielle Werbung oder sonst irgendwas interessant oder für für jeden Alltagsbereich, den wir als Menschen uns im digital bewegen. Ja, betrifft nicht nur die Politik, betrifft vor allem die Politik dann auf einer Regulierungsebene oder Frage, wie setze ich Grenzen, wie kontrolliere ich, wie mache ich sichtbar, dass Deepfakes sind und dass das nicht die Realität widerspiegelt. Ich glaube, wir sind schon mittendrin in unterschiedlichen Realitäten. Ja? Wieder der Blick in die USA. Das sind einfach zwei unterschiedliche Realitäten. Das sind demokratische Realitäten und es sind republikanische Realitäten, die dort eine Rolle spielen. Und du merkst, dass diese Realitäten keine gemeinsame, also geht ja nicht darum, dass die sich lieben und sich umarmen, aber die haben so quasi, die haben keinen gemeinsamen Space oder Bereich des Miteinander sich austauschens. Ja, das existiert einfach nicht mehr. Es existiert einfach nicht mehr. Eine billige Antwort wäre natürlich zu sagen, wir müssen in der Bildung viel stärker darauf hinarbeiten, dass unsere Kinder und Jugendlichen ein sehr gutes Verständnis dafür haben, beziehungsweise Möglichkeiten entwickeln, dass sie besser unterscheiden können. Ja, ich sage besser unterscheiden und nicht unterscheiden können, weil oftmals wird es nicht mehr möglich sein zu unterscheiden, sondern quasi einfach nur mal kritisch zu betrachten und zu befähigen. Da werde ich wahrscheinlich bei den digitalen Initiativen in den Garten hüpfen und sagen, ja klar, genau, das ist es. Ja. Aber wir wissen ja genauso, dass das nur eine kleine Gruppe ist. Ja. Dass diese quasi, das ist eine kleine Gruppe. Der Großteil der Wähler und Wählerinnen ist halt, ich sage jetzt mal 30 plus. Und bei denen wird es vor allem auch darum gehen, mit einem, das klingt jetzt total altbacken, ja, aber mit einem starken traditionellen Mediensystem, ja, mit starken traditionellen Medien, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. Ich weiß schon, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk super angestaubt ist und oder angestaubt wird und auch traditionelle Qualitätsmedien, die werden die Aufgabe haben, solche Sachen zu entlarven. Und das aufzudecken, weil Politik wird es nicht regulieren. Politik wird immer hinterherhecheln, das hatten wir ja schon. Und es gibt und die Geschäftsmodelle von traditionellen Medienhäusern, die sind halt auch schwierig. Ja, das wissen wir, die sind schwierig. Qualitätsjournalismus kostet richtig viel Geld und bringt nicht so viel Geld zurück oder ein. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft dort noch stärker in neue Organisationen investieren müssen, sei es über Stiftungen, sei es über wirklich öffentliche Förderungen von Organisationen, die sich genau diesen Themen widmen, die genau versuchen einerseits zu entlarven, die versuchen zu befähigen. Man kann ja nicht nur Kinder und Jugendliche befähigen, sondern lebenslänglich lernen. Man kann auch Erwachsene wie uns zu anderen Sachen befähigen. Wir alle drei schauen aus, als wären wir lernwillig, lernbereit. Ja, ja, doch. Zu befähigen und so quasi nochmal eine neue oder eine diesen Begriff des Watchdog. Ja, also so quasi die vierte Gewalt im Staate, der kritische, unabhängige Journalismus, der versucht, Skandale aufzudecken, Korruption aufzudecken, Missstände sichtbar zu machen, dass wir das in einer ganz neuen Form stärken. Und das können wir nur machen über öffentliches Geld, das können wir machen über Stiftungen, die so etwas tun. Und sowas ins Leben rufen und denen die Sichtbarkeit geben, die sie brauchen. Ich weiß, das war jetzt eine kleine Antwort auf eine große Frage. Aber
es war gewissermaßen auch eine fiese Frage ein bisschen, weil einfach da sich auch wieder unglaubliche Komplexität auftut und wenn wir sehen, das zieht sich ja da durch die Bank. Christoph, magst du vielleicht zu unserer Abschlussfrage kommen, die wir als Standard etablieren wollen von diesem Format?
Ja, sehr gerne. Also ich möchte mich an der Stelle noch bedanken für die Antworten auf komplexe oder komplizierte Fragen. Und unsere letzte Frage an dich, oder ich weiß nicht, ob du nachher noch abschließen möchtest. Schauen wir dann noch. Ja, okay. Also bevor der Johannes abschließt, die Frage, wie wird sich die Zukunft der Politik aus deiner Sicht entwickeln, Markus?
Ich könnte jetzt ausholen, so quasi zur Frage von, also was eigentlich Zukunft ist. Ja? Und Zukunft ist ja nicht das, was in Zukunft passieren wird, sondern was wir uns heute vorstellen, was in Zukunft sein wird. Das ist so quasi das Erste. Und das Zweite ist, dass ich davon überzeugt bin, dass es die Zukunft in der Einzahl nicht gibt, sondern es wird Zukünfte geben. Es wird mögliche, es wird unmögliche, es wird plausible, es wird unplausible Blicke von heute in die Zukunft geben. Und ich kann nur so quasi eine von diesen möglichen Zukünften nennen oder versuchen zu beschreiben. Und das ist eine Zukunft, in der wir als Bürger, Bürgerinnen noch stärker die Möglichkeiten der Technologien für den Austausch untereinander, für das Aushandeln von politischen Themen untereinander nutzen, uns noch stärker damit noch stärker in politisches Entscheidungshandeln involvieren und engagieren und das vor allem, weil wir in den letzten, ich weiß nicht, was waren es, 50 Minuten, 40 Minuten, in den letzten 50, 40 Minuten vor allem über Wahlen diskutiert haben. Und das nicht nur in Wahlkämpfen und in Wahlzeiten machen, sondern das regelmäßig machen. Das muss nicht zu allen Themen sein. Ne? Das muss nicht zu allen Themen sein. Es gibt Menschen wie ihr, die sich stärker mit technologischen Themen auseinandersetzen. Da gibt es Menschen wie ich beispielsweise, die vor allem sich eher mit wissenschaftspolitischen Fragestellungen auseinandersetzen. Und dass wir es möglicherweise so schaffen, einfach Expertise, die in der Bevölkerung und nicht nur in der Wissenschaft vorhanden ist, stärker zur Geltung zu bringen, wieder lernen, Argumente auszutauschen und nicht einfach, wenn jemand was sagt, abzuschalten und sagen, aber das, was der, also quasi das, was ich sage, das stimmt. Ja. Stärker, also im übertragenen Sinne zuzuhören, in den Diskurs zu gehen und das eben nicht nur mit den Freundeskreisen zu tun, die wir in Realität eh ständig sehen oder die quasi digital in unseren Netzwerken da sind, sondern es schaffen, das mit anderen Menschen zu tun, mit wildfremden Menschen zu tun, auch mit Menschen zu tun, die eine andere ideologische Einstellung haben, ja, um das einfach auch mal zu verstehen und dafür zu sorgen, dass unterschiedliche Positionen zu Themen aufeinandertreffen. Also, das ist jetzt nicht die so quasi der Weg in die Zukunft, sondern es ist so ein bisschen wieder auch zurück das alte Jürgen Habermasche Modell von bürgerlicher Öffentlichkeit und doch ein bisschen Wissenschaft am Ende, idealen Sprechaktsituationen. Ja, dass wir es schaffen, in digitalen Debatten den anderen zuzuhören, den anderen als gleichberechtigt in diesen Debatten zu akzeptieren und zu respektieren und zu versuchen, auf der Basis vom Austausch von rationalen Argumenten, nicht von Fake-Argumenten, sondern von rationalen Argumenten, zu einem Konsens, zu einem Kompromiss zu kommen. Das wäre eine ziemlich schöne Zukunft.
Cool. Ja, dann hoffen wir, dass diese Zukunft eintritt. Das war jetzt ein Gespräch, das ein bisschen länger ausgefallen ist, als wir eigentlich geplant hatten. Aber wir haben gesehen, also sind in die Geschichte reingegangen, haben die unterschiedlichen Dimensionen, die Politik bespielt, aufgemacht, haben über Regulierung gesprochen, haben über Wahlen gesprochen, haben über Zukunftsthemen, die durch Technologien wie AI, Social Media etc. geprägt werden, gesprochen. Und überall haben wir riesige Komplexität. Also gefühlt könnte sich zu jedem einzelnen dieser Aspekte eine eigene Folge dazu machen. Ja, ich möchte mich bedanken bei dir, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast, in diesen turbulenten Zeiten, um mit uns zu sprechen. Christoph, danke fürs Co-Hosten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und Markus hat noch zum Schluss die Frage aufgemacht, was ist denn überhaupt Zukunft und wie kann man sich dem Begriff annähern? Und wenn man sich damit beschäftigen will, dann kommst du doch beim Festival zur Entwicklung der Zukunft vorbei. Da hat die Campusphäre ein spannendes Programm aufgestellt mit spannenden Veranstaltungen. Und da wird man den Markus, denke ich, auch am 19. Oktober dann auf der Bühne hören. Da freue ich mich schon speziell drauf, freue mich auf die nächsten Folgen. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, es wurde alles gesagt.
Dankeschön, war cool mit euch.
Danke. Alles gesagt.
Alles gesagt, sehr gut. Lebens.
Lebensbaumeisterin. Technologie.